Willkommen zur Schweizer Stunde, der Sendung hier im Kontrafunk rund um aktuelle Themen und mit Gästen aus der Schweiz. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Milius. Nichts wird im Bildungsbereich in der Schweiz so heiß und heftig diskutiert wie das möglichst frühe Erlernen einer zweiten Landessprache. In den Deutschschweizer Kantonen ist es Französisch, das fast flächendeckend bereits in der Primarschule vermittelt wird. Die Ergebnisse dieser Offensive sind allerdings bescheiden und immer mehr Kritiker monieren, der Versuch stehe anderen, ebenfalls wichtigen Lernstoffen eher im Weg. Nun will der Bundesrat den Föderalismus aushebeln und die Vermittlung einer zweiten Landessprache schweizweit per Gesetz festlegen, um zu verhindern, dass einzelne Kantone aussteigen. Bei uns zu Gast dazu ist mit Anne Bischar ein Lehrer mit langer Erfahrung, der das heutige System schon lange kritisiert. Rund um die Lage im Nahen Osten kursieren seit Jahrzehnten verschiedene Lösungsmodelle. Eine davon ist die Zwei-Staaten-Lösung mit einer Koexistenz zwischen Israel und Palästina. Eine ganz andere Forderung erheben die Schweizer Jungsozialisten, die JUSO. Sie schlagen eine Ein-Staaten-Lösung vor, in der es nur noch ein Palästina gäbe und in letzter Konsequenz kein Israel. Verbunden war der Vorschlag mit Vorwürfen an die israelische Regierung mit Begriffen wie Genozid und Apartheid. Wir schauen uns diese politische Offensive von tief links näher an mit dem Rechtsanwalt Emra Erken, der seit langem antisemitische Tendenzen in der Schweiz beobachtet. Soweit die Themen der Schweizer Stunde von heute hier im Kontrafunk. Es ist ein Dauerthema, das die Gemüter in der Schweizer Bildungspolitik erhitzt wie kaum ein anderes, das Frühfranzösisch in der Primarschule. Doch jetzt hat die Debatte erhebliche politische Sprengkraft erhalten. Der Bundesrat droht den Kantonen unverhohlen mit dem Diktat aus Bern. Weil Kantone wie Zürich, St. Gallen, Thurgau oder Appenzell-Ausserrhoden das Frühfranzösisch aus der Primarschule verbannen und in die Oberstufe verschieben wollen, primär um die Kinder zu entlasten und weil die Resultate schlicht schlecht sind, interveniert nun die Landesregierung. Die Botschaft von Bundesrätin Elisabeth Bohm-Schneider ist klar: Wenn die Kantone nicht spuren, will der Bund den Primarschulunterricht einer zweiten Landessprache per Gesetz erzwingen. Ist das Frühfranzösisch tatsächlich der unantastbare Kitt, der unsere Willensnation zusammenhält, oder reitet Bern hier einem bildungspolitischen toten Gaul auf Kosten der Kinder und der kantonalen Souveränität? Darüber spreche ich heute mit einem Mann, der die Realität in den Klassenzimmern bestens kennt, Anne Bischar. Er war jahrzehntelang als Lehrer an der Front und ist einer der profiliertesten Kritiker des aktuellen Fremdsprachenkonzepts. Guten Tag, Herr Bischar.
Guten Tag, Herr Milius.
Herr Bischar, bevor wir auf die neuesten Ereignisse und auch Vorhaben der Regierung eingehen, vielleicht noch einmal zusammenfassend. Ich habe erwähnt, Sie sind ein Kritiker dessen, was einst nun schon vor Jahrzehnten in Form einer Reform Gestalt angenommen hat. Welches Problem haben Sie denn mit dieser Idee des Frühfranzösisch?
Ja, also wir müssen da vielleicht noch einmal zurückgehen in die erste PISA-Studie. Die war ja bekanntlich ein Schock für die Schweiz, weil die Schweiz hat immer das Gefühl gehabt, ihr Schulsystem und die Leistungen der Schüler seien Spitze. Das war ein Schock und weil wir nicht mehr an der Spitze waren, wir waren Mittelmaß in ein paar Fächern, vor allem in Deutsch und auch in Mathematik. Nicht? Das wurde ja geprüft. Und dann hat man eine umfangreiche Neuorientierung vorgenommen. Und in dieser Neuorientierung kam ja dann das Harmos, die Vereinheitlichung der Lehrpläne, es kamen die Kompetenzorientierung und es kam eben dieser neue Lehrplan. Und dann kam noch dazu, wie es sich für richtige Reformfans handelt, kam dann noch dazu, ohne Not und ohne Sinn und ohne Belege, hatte man gedacht, okay, Kinder lernen ja sehr früh am besten, die Gehirnentwicklung sagt das, also man hat so Studien der Gehirnentwicklung da hervorgenommen und hat dann beschlossen, auch den Fremdsprachenunterricht früher einzuführen. Also Französisch nicht erst ab der 5. Klasse, sondern bereits ab der 3. Klasse einzuführen. Und da haben wir Französischlehrer gesagt, das ist ein völliger Unsinn, was man da gemacht hat. Weil Französisch ist eine sehr, sehr schwierige Sprache, nicht? Und die Entwicklungspsychologie zeigt, dass Kinder ja erst im Alter von 11 Jahren Sprachen bewusst und systematisch und strategisch lernen können, nicht? Weil dann abstrakte sprachliche Konzepte von ihnen erfasst werden. Und hier werden natürlich diese Erkenntnisse völlig ignoriert. Das hat man gewusst, dass das nicht geht. Darum hat man noch seine abenteuerliche neue Mehrsprachendidaktik entwickelt. Man hat gesagt, ja nein, wir müssen keine Wörtchen lernen, wir müssen keine Grammatik machen, wir müssen nicht schreiben können. Wir machen das mit einem Sprachbad. Nicht? Die Kinder, die Drittklässler sollen in einem Sprachbad die französische Sprache aufnehmen und sollen dann ohne diese Belastung von Wörtchen lernen und von Grammatik sollen sie diese Sprache wie aufsaugen. Und das war natürlich eine völlige Illusion. Man hat nämlich diese Französischlektion überhaupt nicht erhöht. Man hat nämlich die Lektionen von der 5., 6. Klasse abgezweigt, dort, wo sie noch sinnvoll gewesen wären, und hat dann diese 3 Lektionen in die 3., 4. Klasse getan, dort, wo sie überhaupt nicht sinnvoll sind. Und von einem Sprachbad war gar keine Rede mehr. Also das war ein völliger Flop und das haben wir alles gesagt. Außerdem haben wir noch gesagt, dass die Lehrkräfte gar nicht ausgebildet wurden. Sie wurden in eine Art Schnellbleiche auf Französisch umgeschult. Und das hat sich jetzt auch gerächt und wird auch immer wieder betont, dass diese Lehrkräfte, dass die nicht gut Französisch können oder nicht genügend Französisch können. Das haben wir alles vorausgesagt, nicht? Man hat gesagt, wir wollen ja eine evidenzbasierte Bildungspolitik und für diese evidenzbasierte Bildungspolitik hat man diese ÜGK eingeführt. Das ist die Überprüfung der Grundkompetenzen. Und diese Überprüfung der Grundkompetenzen, die werden jetzt alle 2 Jahre gemacht und die haben absolut desaströse Resultate gebracht, was den Französischunterricht betrifft. Und jetzt war man natürlich in einem Dilemma, nicht? Man hat dann gesehen, das hat alles nichts gebracht. Es hat Hunderte von Millionen von Franken gekostet, diese Reform, und sie bringt nichts. Die Schüler sprechen extrem schlecht Französisch. Also ich kann Ihnen da 2 Zahlen nennen. Nur 50% der Schüler erreichen nach 7 Schuljahren Französisch, also am Ende, die Grundkompetenzen. Und nur 10% erreichen die Grundkompetenzen beim Sprechen. Das muss man sich mal vorstellen. Und das Fach Schulfranzösisch ist bei den Lehrern unbeliebter denn je. Und wir finden kaum noch Lehrer, die dieses Fach unterrichten wollen. Also im Prinzip droht uns ein Sargnagel auf den Französischunterricht. Ja. Und das hat natürlich jetzt Folgen gehabt. Die Leute haben gedacht, ja, was machen wir denn hier? Und jetzt wollte man diese Fehlentwicklung korrigieren. Und man hat gesagt, Korrektur wäre, dass man das rückgängig macht und dass man das Französisch wieder in die 5. Klasse setzt. Andere, und da kommen wir natürlich jetzt auf die Ostschweiz, die haben aber dann schon sich für Englisch entschieden. Und hier haben wir natürlich den großen Sprachensalat jetzt. Früher war das überhaupt kein Problem. Früher hat die Deutschschweiz in der 5. Klasse mit Französisch und in der 7. Klasse mit Englisch angefangen. War auch, was die Harmonie betrifft, des Schulsystems besser. Und dann hat man sich den Seldwyler-Scherz geleistet, dass die Ostschweiz mit Englisch angefangen hat, also mit Frühenglisch, also 3. Klasse Englisch, 5. Klasse Französisch und genau umgekehrt, die Westschweizer, Deutschschweizer Kantone, die haben dann in der 3. Klasse mit Französisch angefangen und in der 5. Klasse mit Englisch. Und hier sind wir in einer schwierigen, vermurksten Situation und wissen da gar nicht mehr richtig, wie wir rauskommen.
Jetzt sind ja das eigentlich knallharte bildungspolitische Fragen, aber es wird jetzt sehr emotionalisiert. Bundesrätin Bohm-Schneider wirft den Kantonen, die das Frühfranzösisch streichen wollen, vor, sie würden die Verständigung der Sprachgemeinschaften aufs Spiel setzen. Wenn Sie das hören, blutet Ihnen da als Verfechter der Schweizer Eidgenossenschaft das Herz oder schütteln Sie eher den Kopf?
Das können Sie sich ja vorstellen, nicht? Also sehen Sie, wenn man in so einem Dilemma ist, dann muss man sich ja erklären. Und für uns Lehrer gilt ja immer Folgendes. Wenn man eine Reform macht, sollte man ja die Leistungen der Schüler im Französisch oder in Deutsch oder wo immer auch verbessern. Diese Reform hat genau das Gegenteil bewirkt. Also was macht man jetzt? Jetzt erfindet man irgendwie neue Sachen, neue Zielsetzungen und spricht jetzt plötzlich vom nationalen Zusammenhalt. Und ich muss auch hier wieder betonen, in der Westschweiz, in der französisch sprechenden Schweiz, haben wir ja das Frühdeutsch. Und die haben genau dieselben Probleme. Die haben auch schlechte Leistungen im Französisch. Und ich lebe ja selber in einer zweisprachigen Stadt in Biel. Und dort haben wir eine Fachhochschule. Und dort haben wir tatsächlich zweisprachige Klassen bei den Ingenieuren oben. Und dreimal dürfen Sie raten, wie die beiden sich verständigen, die welchen französisch sprechenden und die deutsch sprechenden angehenden Ingenieure, die sprechen, halten Sie sich fest, die sprechen natürlich Englisch miteinander. Und diese Sachen sind derart absurd, jetzt von einem nationalen Zusammenhalt zu reden. Ich kann Ihnen nur sagen, dem nationalen Zusammenhalt, wenn überhaupt, hilft nur, dass die Schüler am Schluss des Französischunterrichts gut Französisch lernen. Das tun sie im Moment nicht.
Ich muss ganz transparent sein, ich spreche auch Englisch, wenn ich mich in der Westschweiz aufhalte, weil mein Englisch besser ist als Französisch. Das ist sehr verbreitet in der Schweiz. Schauen wir uns eine andere Aussage von Bundesrätin Bohm-Schneider an. Sie hat nämlich das Ganze mit der Mathematik verglichen und gesagt, nur weil Mathematik schwierig ist, verzichtet man auch nicht auf den Unterricht. Sie sagt also gewissermaßen, das ist einfach ein Widerstand, weil sich die Leute schwer tun, aber wir haben ein Leistungsprinzip, man muss eben einfach lernen. Hinkt dieser Vergleich mit der Mathematik oder hat sie recht?
Also, wir haben ja nicht gesagt, wir wollen auf den Französischunterricht verzichten, sondern wir haben gesagt, wir müssen den Französischunterricht dort ansetzen, wo er wirklich sinnvoll ist. Und das ist erst ab der 5. Klasse. Die 3. Klasse ist einfach viel zu früh. Und was den Mathematikunterricht betrifft, wo wir übrigens auch große Probleme haben, da ist das angepasst. Die Kinder machen schon im Kindergarten Mathematik, aber eben angepasst und mit spielerischen Möglichkeiten. Das kann man gut machen. Und Französisch ist eine völlig andere Sprache, ist eine völlig andere Nummer als Mathematik. Und deswegen ist dieser Vergleich ein kompletter Blödsinn.
Jetzt liegt ja die Schulhoheit in der Schweiz laut Bundesverfassung traditionell bei den Kantonen und der Bundesrat will gewissermaßen die Verpflichtung zu einer Harmonisierung nutzen, um ein Machtwort zu sprechen. Das klingt ein bisschen nach einer schleichenden Zentralisierung der Bildungspolitik, die ja vielleicht gar nicht vor dem Frühfranzösisch Halt macht. Befürchten Sie das auch?
Also man versuchte das ja schon bei HAMOS, nicht? Und ich muss Ihnen sagen, dass immerhin 7 Kantone die HAMOS-Vereinbarung, also die Harmonisierung des Unterrichts, abgelehnt haben. Also wenn der Bund eine Verpflichtung machen will, dann wird er dort schon Probleme haben mit den Kantonen, die diese HAMOS-Vereinbarung gar nicht unterschrieben haben. Ich kann dem Bundesrat nur noch wünschen, viel Spaß, nicht? Versuchen Sie das einmal in dieser vielfältigen Schweiz, den Kantonen vorzuschreiben, wie und wann sie mit dem Fremdsprachenunterricht anfangen sollen. Wir haben tatsächlich die Tendenz, in der Politik Einheitslösungen anzustreben, weil man das Gefühl hat, es muss alles einheitlich sein und dann wird es besser. Und wir haben hier eine völlig andere Ansicht. Für uns ist der viel beklagte Flickenteppich eigentlich genau das, was eine lebendige Bildungslandschaft braucht. Zusammen mit den Schülern und Eltern entwickeln wir diese Lösungen, die uns am besten scheinen. Entwickeln sie, lernen voneinander. Wir haben eine Laborsituation und Einheitslösungen in dieser vielfältigen Schweiz, die funktionieren nie. Deswegen wird auch der bundesrätliche Vorstoß oder die Wunschvorstellung von Frau Bohm-Schneider, der unserer Bundesrätin, das wird ein Rohrkrepierer werden. Das kann ich Ihnen jetzt schon voraussagen.
Dieser Rohrkrepierer wird in 2 Varianten verpackt, in die Vernehmlassung geschickt werden. Die eine Variante zwingt die Kantone auch zum frühen Englisch, die andere lässt ihn beim Englisch Spielraum, beharrt aber eisern auf Französisch in der Primarschule. Es gibt also eine Art Auswahl. Sie waren ja auch politisch tätig. Wie bewerten Sie das? Ist das einfach ein Trick, um ein bisschen Föderalismus vorzutäuschen?
Ich kann das nicht so beurteilen. Es wird einfach nicht funktionieren, denn eines muss man natürlich auch den Zürchern sagen, nicht? Sie haben damals unter Ihrem damaligen rührigen Bildungsminister, Herrn Ernst Bouchon, dafür gesorgt, dass dieser ganze Streit erst angefangen hat. Er hat ja gesagt, wir wollen zuerst Englisch und dann Französisch. Und damit hat man diesen Schlamassel ja überhaupt angefangen. Die Zürcher Bevölkerung und die ganze Ostschweiz sind ihm gefolgt und man hat das Englisch vor dem Französisch gesetzt, mehrfach durch Volksabstimmungen besiegelt. Und das wieder rückgängig zu machen, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Die Eltern werden sich wehren, Privatschulen werden boomen und das ist völlig absurd, wenn man jetzt versucht, die Kantone von dem Weg, dass man zuerst mit Englisch anfangen soll und dann mit Französisch, davon abzubringen. Anders ist es im Kanton Bern, der ein zweisprachiger Kanton ist. Und da sehen Sie auch, wie vielfältig die Schweiz ist. Dort haben wir uns ganz klar für das Primat des Französischen entschieden, aber nicht nach der dritten Klasse, sondern nach der fünften Klasse. Und das Englisch kommt dann in der siebten Klasse, weil wir sind überzeugt, dass zwei Fremdsprachen in der Primarstufe zu viel sind. Denn wir haben noch ein anderes Damoklesschwert, über das auch Frau Bohm-Schneider überhaupt nicht spricht. Wir haben 25% unserer Schüler, die nicht richtig lesen und schreiben können, und zwar in ihrer Unterrichtssprache, im Deutsch und in der Westschweiz im Französisch. Und 25% von Schülern, die nicht richtig lesen und schreiben können, denen versaut man ihr Leben. Und da vermasselt man Schulkarrieren und Lebenskonzepte und das scheint die Bundesrätin überhaupt nicht zu interessieren. Das heißt, die Drittklässler und die Viertklässler, die müssen sich jetzt vor allem auf das Lernen der Deutschen in der Westschweiz, der französischen Sprache fokussieren und die richtig lernen. Und in meinen Augen schadet natürlich die Zahl, dass 25% unserer Schüler nach 9 Schuljahren unser Schulsystem verlassen als quasi strukturelle Analphabeten bzw. als Illiteristen. Da muss man schon sagen, das gefährdet unseren nationalen Zusammenhang weitaus mehr als die Frage, wann wir mit dem Französisch anfangen.
Sie haben es erwähnt, Sie wohnen, leben selbst in einer zweisprachigen Stadt. Sie kennen die Romer, die Westschweiz sehr gut. Und dort wird dieses Argument des nationalen Zusammenhalts sehr emotional geführt. Dieser pragmatische Ansatz der Deutschschweizer, Französisch lieber später, aber dafür intensiver und richtig zu lernen. Warum stößt dieser Ansatz in der Westschweiz auf so tiefes Unverständnis? Haben die irgendwie das Gefühl, wir nehmen sie nicht ernst oder woran liegt das?
Also das ist vielfältig. Ich bin ja selber in einer Partei, der grünliberalen Partei, und wir haben ja auch französischsprachige Parteimitglieder, auch im Kanton Bern. Und dort haben wir genau diese Problematik, nicht? Und dass die französischsprachigen Parteimitglieder auch der Meinung sind, hey, was macht ihr da? Ihr wendet euch gegen uns, wir verstehen das nicht. Das ist gegen das Französisch. Und wir sagen ihnen dann immer, nein, das, was wir wollen, ist für das Französisch. Und ihr habt in eurer Westschweiz genau die gleichen Probleme mit dem Frühdeutsch. Diese Leistungen sind bei euch kein Deut besser. Wir wollen den Französischunterricht an der Schule stärken. Wir wollen ihn nicht schwächen. Warum das so ist? Wir haben eine relativ vereinheitlichte Presse. Wir haben eine starke Lobby bei den Politikern. Ich würde aber jetzt mal behaupten, dass wenn wir mit Schülern und den Eltern sprechen und auch die Lehrer befragen würden, da wäre diese Empörung gar nicht so eindeutig, wie sie jetzt in der verlautbarten Meinung ist.
Schauen wir uns die Praxis an einem realen Fall an. Appenzell-Innerrhoden hat das Frühfranzösisch gar nie eingeführt. Da kann ich anekdotisch sagen, meine Tochter hatte in Appenzell kein Frühfranzösisch, ist dann in der Oberstufe nach St. Gallen gewechselt, stieß auf Mitschüler, die alle schon einige Jahre Französisch hatten und war innerhalb weniger Wochen auf dem Niveau dieser Mitschüler. Da könnte man nun daraus schließen, die Innerrhoder sind nicht etwa schlechtere Eidgenossen, sondern sie waren die Klügeren, weil sie sich den Stress von Anfang an erspart haben.
Genau so ist es. Es hat damals bei der Einführung des Frühfranzösisch keine einzige Studie gegeben, die bewiesen hat, dass Frühstarter Vorteile haben gegenüber den Spätstartern. Und ein interessantes und pikantes Detail der ÜGK-Prüfung war ja Solothurn, sehr nahe an der Westschweiz, mit Frühfranzösisch ab der dritten Klasse und Zürich ab der fünften Klasse. Und da haben wir genau dasselbe gemerkt. Die Solothurner und die Zürcher waren miserabel im Französisch, aber die Zürcher waren ein wenig weniger miserabel als die Solothurner. Sie waren leicht besser oder weniger schlecht als die Solothurner. Nein, diese Idee, das Französisch auf die dritte Klasse zu schieben, war ein kompletter Unsinn. Und ich kann den Appenzeller nur gratulieren für ihren Mut und für ihre Weitsicht, dass sie diesen Unsinn einfach nicht mitgemacht haben.
Wenn wir nun auf einem weißen Blatt Papier neu anfangen könnten, was wäre denn aus der Sicht des langjährigen Praktikers der ideale Weg? War die Schweiz schon mal auf dem idealen Weg und hat sich das dann mit der Reform irgendwie kaputt gemacht? Oder müsste es irgendetwas zwischendrin sein, eine Mischung aus früher und neuen Ideen?
Also ich habe nie etwas gegen Ideen, nicht? Ich bin selber in einer Schule, da habe ich den institutionalisierten Sprachaustausch mit Walliser-Klassen eingeführt. Wir gehen manchmal auch mit französischsprachigen Schülern zusammen in Skilager. Wir machen viel in diesem Bereich. Ich selber habe auch schon einer französischsprachigen Klasse und einer bilingualen Klasse unterrichtet. Also ich kenne die Materie sehr gut. Aber wir gehen ja vom Gesamtkonzept aus. Also nichts gegen Versuche, nichts gegen Laborsituationen und nichts gegen Ideen, die den Französischunterricht verbessern. Da haben wir kein Problem. Was einfach nicht geht, sind diese Masterpläne, die verheerend sind. Diese Einführung für alle Schüler, zudem noch mit einer komplett ungenügenden oder einer falschen Sprachdidaktik, nämlich das sogenannte Multilingualismus. Nicht? Man hat ja einfach gedacht, ja okay, die Kinder könnten dann mit 26 Sprachen, können sie dann lernen, Guten Morgen zu sagen. Dann öffnet sich ihre Haltung gegenüber dem Französisch, gegenüber dem Fremden und dann lernen sie das quasi mit der Suppe, wird das eingetrichtert und sie müssen dieses Französisch überhaupt nicht lernen. Und das ist ein großer Irrtum, diese Mehrsprachendidaktik war ein Betrug an den Schülern. Es geht nicht ohne Lernen, es geht nicht ohne Wörterbüffeln. Und die französische Sprache, das muss man natürlich auch sagen, das ist eine sehr, sehr schwierige Sprache. Ich kann Ihnen ein Beispiel nehmen, rein schon die Phonetik, nicht? Wenn die Schüler lernen, zum Beispiel das CH spricht man CHA und das AU spricht man AU in der deutschen Sprache, und im Französisch hat Château le Château, dann lesen die Schülerinnen natürlich le Château. Und das müssen sie lernen. Das geht nicht. Sie müssen es eben lernen. Und die Idee, dass man das einfach so ohne Lernen, ohne Arbeit, einfach so mitbekommt, das geht nur, wenn sie in einem konstant fremden französischsprachigen Umfeld aufwachsen, dann geht es. Aber das ist ja für über 95% unserer Schülern nicht der Fall. Es war eine Illusion und man versucht jetzt, diese Illusion zu zementieren. Noch zum Französischsprachigen. Wenn wir an dem festhalten, früher hat das Französisch absolut funktioniert. Es war nie besonders beliebt, aber es hat funktioniert. Was wir jetzt haben, ist eine große Krise des Französischunterrichts. Und die war vorher nicht so. Und das war nicht wegen uns, die wir das Frühfranzösisch kritisieren, das war wegen dieser Reform.
Wenn Sie im Lehrerkollegium mit anderen sprechen, gibt es denn eigentlich noch wahrhafte Vertreter des Frühfranzösisch, die sich dafür ins Zeug legen, oder ist die Lehrerfront ziemlich klar?
Also ich kann mich da nur auf Umfragen der Lehrerverbände stützen. Da hat eine große Meinungsänderung stattgefunden. Also die Lehrer waren früher eher positiv eingestellt, als man das Frühfranzösisch eingeführt hat. Heute herrscht eine große Ernüchterung. Ich würde jetzt heute sagen, dass die Lehrer ziemlich genau wissen, wir müssen uns fokussieren auf das Deutschlernen in der Primarschule, auf die Unterrichtssprache. Das ist in der Westschweiz genau dasselbe. Und dann müssen wir effizient, gut, mit hervorragend ausgebildeten Lehrern die Fremdsprachen lernen. Und dann wird es klappen. Aber das ist ja alles durcheinandergebracht worden wegen dieser komischen und dummen Reform, die man damals eingeführt hat.
Zum Schluss, Herr Pischer, der Bundesrat hat die Vorlage gewissermaßen als präventive Drohung erst einmal in der Schublade stecken. Zürich hat nun 2 Jahre Zeit, die gesetzlichen Grundlagen für eine Verschiebung in die Oberstufe zu schaffen. Glauben Sie, dass die Kantone letztlich vor Bern einknicken oder kommt es dann irgendwann zum großen Showdown zwischen Kantonen und Bund?
Ja, ich denke auch. Aber ich denke, dass schon vorher der Bund seine Maßregelung oder seine Drohung nicht wahr machen wird. Und irgendwie versucht man jetzt einfach, aus diesem Schlamassel rauszukommen. Man hat einfach zwei Möglichkeiten. Entweder man hält an diesem überholten und falschen Konzept fest, oder, und dann gefährdet man wirklich, man gefährdet den Französischunterricht und die französische Sprache in der Deutschschweiz, und dann haben wir freie Bahn für das Englisch. Oder man lernt aus diesem Desaster, man korrigiert es, wie es auch die evidenzbasierte Bildungspolitik ja eigentlich vorhatte, und dann können wir vielleicht aus diesem Schlamassel rauskommen, nicht zusammen. Aber dazu müsste man natürlich erstens mal die ÜGKs zur Kenntnis nehmen, man müsste mit den Lehrern wieder sprechen, man müsste die Lehrer wieder, vor allem die Französischlehrer, ins Boot holen. Ich kann Ihnen da ein Beispiel noch erzählen. In Basel-Land hat man jetzt eine Studie gemacht, eine Studie in Auftrag gegeben, um die schlechten Resultate zu erklären. Im November wurde die abgeschlossen und da hat es einen riesen Katalog gegeben, was man jetzt alles machen kann. Und diese Studie hat 200.000 Franken gekostet und die hat viele Sachen gesagt, die richtig waren, was alles nicht gut läuft, hält aber an diesem Konzept fest. Und in dieser Studie waren alles Leute dabei, Sprachexperten, von denen war kein einziger im Unterricht tätig. Also war kein einziger Lehrer dabei, kein einziger Französischlehrer, der in der Volksschule Französisch unterrichtet. Und so kann es natürlich nicht funktionieren.
Das Frühfranzösisch in der Deutschschweiz, der Föderalismus auf dem Prüfstand, Sprache ist in der Schweiz nie nur Grammatik und Vokabeln, sie ist eben auch hochpolitisch. Dazu hörten Sie Anne Bichat. Besten Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Gibt es einen guten und einen schlechten Nationalismus? Wenn es nach den Schweizer Jungsozialisten, den Juso, geht, dann offenbar schon. An ihrer Delegiertenversammlung Ende Mai hat die Jungpartei eine Resolution verabschiedet, die weite Kreise schlägt. Sie fordert offiziell eine sogenannte Einstaatenlösung für Palästina und spricht Israel die Existenzberechtigung damit ab. In den Reden dazu fielen Begriffe wie Genozid, Apartheid und Siedlerkolonialismus, während gleichzeitig der palästinensische Nationalismus glorifiziert wurde. Mein heutiger Gast hat diese Rhetorik und die historischen Wissenslücken dahinter auf der Plattform X scharf kritisiert. Er erinnert an die tiefen historischen Verstrickungen des frühen palästinensischen Nationalismus mit dem Nationalsozialismus und ortet einen massiven blinden Fleck bei der Schweizer Linken. Ich begrüße den Rechtsanwalt Emra Erken. Guten Tag, Herr Erken.
Schönen guten Tag, Herr Milius.
Herr Erken, die Juso-Schweiz hat die Zwei-Staaten-Lösung offiziell für tot erklärt und fordert stattdessen eine Ein-Staaten-Lösung. In dem Video der Delegiertenversammlung hört man Phrasen wie Zionismus als koloniales Projekt bekämpfen oder den Vorwurf eines zweieinhalbjährigen Genozids. Zunächst, was ging Ihnen denn initial durch den Kopf, als Sie diese Aufnahmen sahen?
Ja, also das, was ich da gesehen habe, ist eigentlich die logische Entwicklung eines bedenklichen Zustands bei der Juso, aber auch bei der SP. Diese Forderungen reihen sich eigentlich auch an die BDS-Mitgliedschaft der Juso. Also die Juso ist seit letztes Jahr oder sogar vorletztes Jahr Mitglied bei der antisemitischen BDS-Organisation. Und auch dort ist die Forderung nach einer Ein-Staaten-Lösung weit verbreitet. Das ist auch die Forderung der BDS-Organisation. Das ist so eine Organisation, welche zu Boykott und Desinvestition aus Israel und Zerstörung des Staates Israel eigentlich aufruft. Und die Juso hat diese Forderungen übernommen. Und die Ein-Staaten-Lösung bedeutet eigentlich, dass Israel von der Landkarte verschwinden soll. Es wird da nicht gesagt, was mit den jüdischen Menschen dann passiert, wenn Israel nicht mehr existiert. Das, was eigentlich geschehen wird, und das kann man eigentlich auch so voraussagen, falls das wirklich geschehen sollte, falls Israel nicht mehr existiert, das ist ein zweiter Holocaust. Und das wird natürlich verschwiegen. Also es ist natürlich nicht so, dass die Juden gleichberechtigt in diesem Staat existieren könnten. Das ist vollkommen illusorisch, weil die Juden haben auch in anderen arabischen Staaten solche Rechte nicht bekommen und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass sie ein solches Recht von einem Staat Palästina bekämen. Und das ist auch nicht die Absicht des palästinensischen sogenannten Widerstandes. Also man will die Juden ermorden, vertreiben, wohin auch immer. Und das ist eigentlich das, was die Juso damit möchte oder zumindest in Kauf nimmt. Und das ist auch die Rhetorik, die hier verwendet wird, die folgt der Rhetorik der postkolonialen Ideologie. Also dieses Vokabular mit Siedlerkolonialismus, das ist so ein Narrativ, welches von der postkolonialen Szene stammt. Damit wird suggeriert, dass insbesondere jüdische Menschen aus dem Westen dieses ursprünglich angeblich palästinensische Land okkupiert hätten und die angeblich ursprüngliche arabische Bevölkerung vertrieben hätten, was mit den historischen Fakten überhaupt nichts zu tun hat. Das ist dieses Vokabular. Und was man eben auch feststellen kann, ist, dass die Juso aufgrund solcher Äußerungen von der Mutterpartei nicht zurechtgewiesen wird. Es gibt keine negative Reaktion seitens der Mutterpartei. Das hat damit zu tun, dass insbesondere die Parteispitze der Jungsozialisten, das sind ehemalige Jungsozialisten, die exakt genauso ticken wie die aktuelle Juso-Führung. Das ist so die gegenwärtige Situation.
Das Aufgeben der Zwei-Staaten-Lösung, die ja eigentlich der offizielle Schweizer Diplomatiefahrplan ist, das ist natürlich eine sehr radikale Forderung, die bedeutet, man müsste den Staat Israel im Grunde abwickeln. Das ist aber der Positionsbezug eben einer Schweizer Jungpartei. Sie haben es aber bereits angesprochen, die hängt natürlich irgendwo zusammen mit der Mutterpartei, mit der SP. Gehen Sie davon aus, dass eine solche Forderung auch innerhalb der SP jetzt über die Führung hinaus, die vor allem von ehemaligen Jungsozialisten geprägt ist, dass die in der SP auch irgendwo Bestand hat?
Ich denke das schon. Also die SP, vielleicht sprechen sie das nicht ausdrücklich aus, weil das wirklich eine sehr radikale Forderung ist. Aber Tatsache ist, dass viele Schweizer Juden die SP verlassen haben seit dem 7. Oktober 2023, weil sie spüren natürlich diese ganze Stimmung, die in der Partei vorhanden ist, die von linker Identitätspolitik geprägt ist. Also linke Identitätspolitik, ein anderes Wort dafür ist Wokeness. Und die entsprechenden Ideologien haben allesamt einen antisemitischen Kern. Und das ist nicht nur gegen Israel gerichtet, sondern gegen die Juden. Also Juden ganz allgemein. Die Juden werden in diesem Weltbild als Unterdrücker dargestellt. Diese Politik ist tief in der SP verwurzelt. Man konnte auch bei diesem Rausmobben von Ständerat Daniel Josic konnte man das sehen. Die Schweizer Sozialdemokraten haben ein riesiges Antisemitismusproblem. Das nehmen sie selbst natürlich nicht so wahr, aber das kann man durchaus so feststellen, weil sämtliche Äußerungen, die da gemacht werden, sprechen dafür. Was aber auch diese Zwei-Staaten-Lösung anbelangt, da muss ich auch sagen, das ist nach dem 7. Oktober ist das eine Illusion. Das mag schon noch die Position der Schweiz und vielen westlichen Ländern sein, aber diese Zwei-Staaten-Lösung, ein Staat Palästina, wird es nach diesem 7. Oktober nicht mehr geben. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Und vor allem muss man da auch darauf hinweisen, dass die palästinensische Seite diese Zwei-Staaten-Lösung eigentlich schon immer abgelehnt hat. Also seit 1948 wurde ein solcher Staat abgelehnt. Ein umfangreiches Zugeständnis wäre im Jahr 2000 erfolgt gegenüber Yasser Arafat nach den Verhandlungen in Camp David, als noch ein linker Premierminister Ehud Barak an der Spitze von Israel stand. Und das wurde abgelehnt. Und Bill Clinton hat dann gemerkt, dass die Palästinenser eigentlich gar nicht einen eigenen Staat wollen, sondern dass das Ziel dieses Volkes, welches eigentlich auch seit sehr, sehr kurzem überhaupt existiert, das Ziel ist, dass die Juden keinen Staat haben sollen. Also diese Zwei-Staaten-Lösung war eigentlich schon immer ein Projekt des Westens mit der Annahme, die Palästinenser würden Ruhe geben, sobald sie auch einen zweiten Staat hätten. Aber das war nie der Wunsch der palästinensischen Führung. Das war eigentlich schon immer eine Illusion. Und gegenwärtig ist die Situation so, den Krieg haben die Palästinenser verloren. Und die Folge einer Kriegsniederlage ist nicht, dass man einfach einen Staat bekommt. Und einen Staat, der die Möglichkeit gibt, dass man das Land nochmals auf diese Art und Weise angreifen kann, wie das am 7. Oktober erfolgt ist. Weil zuvor hatte man ja eben diesen Palästinenser einen Staat gegeben, weitestgehend mit Gaza, und man hat ja gesehen, was dann daraus geworden ist. Also ich denke nicht, dass dieser Staat möglich sein wird, unter der gegebenen aktuellen israelischen Führung sowieso nicht, aber auch danach ist das sehr, sehr schwierig, weil die Forderung ja nicht ein Staat ist, der neben Israel existiert, sondern dass die Juden keinen Staat haben. Das ist eigentlich auch die Grundlage des palästinensischen Nationalismus.
Sie haben auf diese User-Äußerungen auf der Plattform X reagiert, haben dort auch einen sehr klaren, harten Satz formuliert. Der palästinensische Nationalismus ist die Fortsetzung des Nationalsozialismus. Können Sie uns ganz kurz diesen historischen Kontext erläutern, den die User offenbar geflissentlich ignoriert?
Ja, das kann man sehr, sehr gut zeigen. Also es hat mit dem Begründer des palästinensischen Nationalismus zu tun. Das ist der Großmufti von Jerusalem, der diesen Nationalismus eigentlich begründet hat. Das existierte in den 20er und den 30er Jahren. Und dieser Großmufti hat dann im Jahr 1941 Adolf Hitler getroffen. Also der Großmufti war ein Mitglied der Muslimbruderschaft. Nach seinem Treffen mit Adolf Hitler traf er sich auch mit Heinrich Himmler, dem Reichsführer SS, hat KZ besucht, hat eine Truppe in Bosnien gegründet, die Hantschar-SS-Truppe, und nahm eigentlich auch beim Holocaust teil. Er konnte unmittelbar nach dem Waffenstillstand in Europa konnte er Europa verlassen. Er konnte flüchten nach Ägypten und dort traf er den jungen ägyptischen Studenten Yasser Arafat und hat ihn dazu ermutigt, den palästinensischen Widerstand zu organisieren. Und mit dabei hatte er einen Nazi, der ihn taktisch instruiert hat, wie man Krieg führt. In der Folge hat Yasser Arafat gemeinsam mit der ägyptischen Muslimbruderschaft gegen die Juden gekämpft, also dieser Unabhängigkeitskrieg Israels nach 1948. Da hat Yasser Arafat gemeinsam mit den Muslimbrüdern gekämpft und er war der Mann dieses Mufti. Und das hat Yasser Arafat auch lange, nachdem er mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, hat er auch gesagt, er sei ein Mann dieses Mufti gewesen und man habe ihm versucht, verschiedene Dinge anzuhängen, aber die haben sich als unwahr erwiesen. Das stimmt natürlich nicht. Also der Mufti, es gibt Fotos von ihm mit Hitler, mit Himmler, im KZ und so weiter. Also es hängt unmittelbar, diese Gründung des palästinensischen Nationalismus hängt mit dieser Person zusammen. Und diese Person, dieser Mufti, lebte bis Kriegsende in Berlin, hatte dort eine Villa und hat beim Holocaust mitgewirkt. Das ist der Urvater des palästinensischen Nationalismus, eigentlich der Doyen des späteren ägyptischen Terroristen Yasser Arafat.
Wie erklären Sie es sich jetzt ganz persönlich, dass eine politische Bewegung, die sich den Antifaschismus so groß auf die Fahnen schreibt, eben die Jungsozialisten, dass eine solche Bewegung ausgerechnet vor diesem geschichtlichen Hintergrund einen bestimmten Nationalismus als gut und unterstützenswert hochhält?
Das hat mit der Identitätspolitik zu tun. Diese Identitätspolitik hat eigentlich dazu geführt, dass die Sozialdemokraten auf der ganzen Welt einer wichtigen Charaktereigenschaft, die eigentlich zu ihnen gehört und was sie eigentlich auch zu einer ernstzunehmenden Bewegung gemacht hat, sich verabschiedet haben. Und das ist der Universalismus. Der Universalismus ist eigentlich eine Ideenwelt, in der es darum geht, dass Menschenrechte auf der ganzen Welt gelten und sie verpflichten jedermann. Und jeder kann das beanspruchen. Das ist eigentlich das, was der Universalismus besagt. Bei den Sozialdemokraten in der Schweiz, also nicht bei den klassischen, solche gibt es ja immer noch, wurde das ersetzt durch Identitätspolitik. Und in der Identitätspolitik ist Kulturrelativismus ein wesentlicher Bestandteil. Und das ist ja das pure Gegenteil von Universalismus. Und das ist auch diese Entfremdung, die auch hier stattfindet von vielen älteren Sozialdemokraten gegenüber den jüngeren Mitgliedern der Partei, weil dieser Universalismus ein zentraler Wert war der Partei. Und das ist auch diese Entfremdung, die da stattfindet und diese neuere SP, welche diese Identitätspolitik hochhält, welche sich Kopftücher wünscht an den Schulen, insbesondere auch bei Lehrerinnen, während sie das bis vor einigen Jahren eben nicht wollte. Das hat mit einer Änderung zu tun, die bei allen politisch linken oder Mitte-Links-Bewegungen festzustellen ist. Das kann man auch bei der SPD beobachten, aber im Besonderen findet das auch bei den amerikanischen Demokraten statt. Das war eine zentristische Partei und gegenwärtig ist es so, dass extreme Linke, sogenannte Democratic Socialists of America, diese Partei allmählich übernehmen von einer älteren Generation, die sich eben noch zu diesen älteren Werten verpflichtet fühlt. Und das passiert eben auch in der Schweiz. Wir haben vor einigen Monaten den Nationalrat Rudolf Strahm in der NZZ lesen können. Wir haben Leute wie eben Ständerat Josic, der nicht mehr bei der SP ist. Wir haben einen äußerst populären Regierungsrat des Kantons Zürich, den Mario Fehr, der nicht mehr bei der SP ist. Also diese ideologische Ausrichtung, das ist etwas sehr, sehr Charakteristisches, was überall auf der Welt stattfindet und vor allem ältere Sozialdemokraten auch entfremdet.
Allerdings schweigt da nicht nur die linke Seite. Diese Forderung der User ist auch bei allen anderen Parteien ziemlich verpufft. Da hat gar niemand wirklich reagiert. Liegt das daran, dass man die User nicht ernst nimmt? Oder haben wir es mit einer schleichenden Normalisierung von israelfeindlichen bis antisemitischen Positionen innerhalb des Schweizer Politmainstreams zu tun?
Ja, ich denke auch, dass da eine Normalisierung stattgefunden hat, weil mittlerweile, wenn die User sich derart radikal äußert, ist das eigentlich schon normal. Also man hat ja das schon gesehen mit dieser Erbschaftssteuerinitiative, da kommen so die radikalsten Forderungen und man nimmt die teilweise nicht ernst und vor allem will man die Lautstärke der User nicht noch vergrößern, indem man ihr Beachtung schenkt und auf solche Forderungen überhaupt eingeht. Ich halte das allerdings für gefährlich, weil die User doch eine erhebliche Zahl von jungen Menschen in der Schweiz anspricht Und dieser neue Antisemitismus ist höchst besorgniserregend, weil die Wurzeln dieses Antisemitismus in den Bildungseinrichtungen vorzufinden sind und in den Fächern, die dort unterrichtet werden. Ich habe dieses Thema auch bei einer Popularbeschwerde gegen das Schweizer Fernsehen hervorgehoben und darauf aufmerksam gemacht, dass an unseren Schulen, Hochschulen, Universitäten eine Indoktrination der Jugend stattfindet, die sehr besorgniserregend ist, weil da politische Individuen geschaffen werden. Also es ist eine Hirnwäsche und die ist vor allem auch antisemitisch. Und das ist eine höchst bedenkliche Entwicklung, dass illustre Bildungseinrichtungen zu Indoktrinationskasernen der Woken-Bewegung geworden sind und dass das sehr, sehr viele Fakultäten umfasst, mittlerweile nicht nur geisteswissenschaftliche Fakultäten. Dieses Thema ist vielen Menschen fremd, weil sie die Universität längst verlassen haben, aber es hat Entwicklungen gegeben, die höchst besorgniserregend sind und man hat irgendwie den Draht nicht dazu, wenn man nicht mehr selbst an der Uni ist.
Wenn wir über die Politik hinausschauen, wie bewerten Sie die Rolle der Schweizer Medien in dieser Debatte? Da hat man oft den Eindruck, bei bürgerlichen Positionen wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Bei dieser linken Israelfeindlichkeit, da schaut man lieber weg. Wie beurteilen Sie das?
Ja, das kann ich so bejahen, insbesondere bei linken Medien, im Besonderen auch beim Schweizer Fernsehen. Also die Schlagseite ist eindeutig israelfeindlich. Und wenn überhaupt Juden dort zu Wort kommen, ist es meistens so, dass es israelkritische oder israelfeindliche Juden sind. Es ist beispielsweise auch die Haltung gegenüber der UNRWA, also gegenüber dieser Organisation, die sich angeblich um Flüchtlinge kümmert. Das ist keine Flüchtlingsorganisation, das ist eine Organisation, die ein politisches Ziel verfolgt. Und die Haltung gegenüber der UNRWA ist ganz klar jene, die auch von der SP und von den Grünen vertreten wird. Also es ist keine ausgeglichene Berichterstattung und vor allem findet auch ein Framing statt, welches dazu führt, dass Israel ständig als Täter dargestellt wird. Also man verschweigt beispielsweise eine vorangegangene Aggression durch Hisbollah-Terroristen und die Hamas. Und man schreibt dann als Schlagzeile beispielsweise, Israel greift den Libanon an, als ob das Land einfach so den Libanon angreifen würde und nicht beispielsweise einen Hisbollah-Stützpunkt. Also man arbeitet mit der Sprache und was man auch tut, ist eben bewusste Nichtberichterstattung, dass man gewisse Dinge, die zum Nachteil der eigenen Seite wären, einfach verschweigt. Also das kennen Sie ja auch sehr, sehr gut im Zusammenhang mit den RKI-Protokollen, die ja verschwiegen wurden von der SRG. Und die haben das ganz, ganz bewusst gemacht, weil wenn man über diese Robert-Koch-Institute und über diesen Skandal berichtet, das könnte der falschen Seite nutzen und der richtigen Seite schaden. Und deshalb berichtet man lieber nicht darüber. Also diese Nichtberichterstattung, Überberichterstattung und Unterberichterstattung, das sind Instrumente im heutigen journalistischen Aktivismus, kann man sagen, dass man einfach bestimmte Sachen verschweigt, nicht thematisiert, während andere Sachen sehr, sehr bewusst hervorgehoben werden.
Zum Schluss, Herr Erken, eine kurze Einschätzung. Das Ziel müsste ein vernünftiger, faktenbasierter Dialog über den Nahostkonflikt sein in der Schweiz. Wie kann das überhaupt noch gelingen, wenn die ideologischen Gräben gerade offenbar auch bei der jungen Generation bereits so tief ausgehoben sind? Was muss da passieren?
Also ich denke, dass es sehr, sehr schwierig ist, diese Sicht zu korrigieren, weil diese Sicht, die entstand nicht von gestern auf heute, sondern das ist eine Entwicklung in der Akademie, die man seit frühen 80er Jahren eigentlich wahrnehmen kann. Und die Radikalität ist eigentlich im Verlauf der Jahre, hat immer zugenommen. Und die Folge davon ist, dass diese Ideologen in einer ganz anderen Realität leben und sehr, sehr fest davon überzeugt sind, dass sie richtig liegen, dass ihre Analysen und ihre Meinungen korrekt sind, ohne dabei wirklich geringste Ahnung über die historischen, politischen und örtlichen Verhältnisse zu haben. Das wird sehr, sehr schwierig zu korrigieren sein. Insbesondere ist es auch schwierig, diese Korrektur vorzunehmen, weil diese Indoktrination eben an den Schulen und Universitäten erfolgt. Und wenn man da eingreifen würde, was ja sehr, sehr schwierig ist, käme sofort der Einwand, ja, das ist eine Verletzung der Wissenschaftsfreiheit. Das ist eben auch das Schwierige daran. Die Woken haben eigentlich ihre politischen Ideologien und Forderungen zu Wissenschaft deklariert. Und weil das so ist, ist es sehr, sehr schwierig angreifbar. Und wenn man das versucht auszubremsen, entsteht sofort eine Grundrechtsdiskussion. Ja, darf der Staat überhaupt in die akademische Freiheit, in die Wissenschaftsfreiheit eingreifen und so etwas unterbinden? Und das ist eigentlich sehr, sehr geschickt gewesen, dass sie das so gemacht haben, weil es sind ganz klar politische Forderungen. Also das ist nicht dieses Kontemplative, dieses Beobachtende, was man in der Wissenschaft hat, sondern es sind eindeutige politische Forderungen für eine angeblich bessere und gerechtere Welt. Also man spricht von Advocacy-Fächern, also das ist anwaltschaftlich, diese Fächer, die wollen soziale Gerechtigkeit, so wie Sie das natürlich definieren, herstellen. Das ist sehr schwer angreifbar und ich sehe eigentlich gegenwärtig, wie sich das jetzt auch entwickelt, sehe ich da sehr, sehr schwarz, dass man hier etwas korrigieren kann. Ich denke, dass die politischen Machtverhältnisse noch deutlicher sich von den Linken abwenden müsste, damit sich da etwas ändert. Weil dort, wo das geschieht, ändert sich auch die Politik. Das ist jetzt beispielsweise in Slowenien ist das, glaube ich, erfolgt. Die hatten gerade Wahlen, da ist ein Konservativer gewählt worden, der hat die Anerkennung von Palästina wieder rückgängig gemacht und hat versprochen, dass er die Botschaft seines Landes in Jerusalem haben wird. Also diese Fronten sind erhärtet und diese Ideologien, die von den Linken rezipiert worden sind, eindeutig anti-israelisch und es gibt keine Prognose, die man machen kann, dass das sich irgendwie ändern könnte. Dieser Antisemitismus wird bleiben, solange diese Fächer existieren und noch Hochkonjunktur haben. Das ist leider meine Sichtweise für die Zukunft.
Die Forderung der Jungsozialisten nach einer Einstaatenlösung für Palästina. Zu Gast war der Rechtsanwalt Emra Erken. Besten Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Das war die Schweizer Stunde hier im Konterfunk. Wiederholt wird die Sendung heute um 15 und um 21 Uhr. Den Blick in die Schweiz gibt es wieder am nächsten Montag. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.